Simon lauschte. Er hörte ein Geräusch, das klang wie ein Computer, der gestartet wurde. Offenbar hatten die beiden einen tragbaren Computer mitgebracht, um überprüfen zu können, ob sie auch die richtige CD gefunden hatten. Und offenbar verlief diese Prüfung zur Zufriedenheit des Dünnlippigen, denn er kehrte kurz darauf zurück und nickte seinem kurzgewachsenen Kompagnon zu, die Waffe einzustecken. »Genießen Sie den Rest des Abends.« »Ach ja, und das mit der Polizei«, fügte er schon im Begriff, sich abzuwenden, hinzu. »Das vergessen Sie besser. Okay.« Damit ging sie. Es war, als schlage die plötzliche Stille über ihm zusammen. Simon stand da, mitten in seinem Schlafzimmer, unfähig, sich zu rühren. Er war überfallen worden. Wirklich und wahrhaftig. Es waren zwei Männer in seiner Wohnung gewesen, einer davon hatte eine Waffe auf ihn gerichtet. Und der andere hatte... Er wollte gar nicht daran denken. Das konnte man auch niemandem erzählen, diese Schmach, diese Entwürdigung. Simon spürte seinen Magen revoltieren, seine Knie beben, eine unerhörte Wut in sich aufsteigen, ein Durcheinander an Gefühlen, aber die Wut war das Stärkste darunter. Er musste sich setzen. Nein, erkannte er, als er bebend, zitternd beinahe auf dem Schlafzimmerstuhl hockte. Er konnte jetzt nicht sitzen, er musste aufstehen, umherlaufen. Am liebsten hätte er diese Kerle jetzt in seiner Gewalt gehabt und dazu jemanden, dem er befehlen konnte, ihnen die Köpfe abzuhacken, verdammt nochmal. Simon tigerte durch den Flur, durchs Wohnzimmer, schob die Gardine beiseite, um hinabzusehen auf die Siedlung, die so täuschend aufgeräumt dalag, so, als könne hier niemals etwas Schlimmes passieren, genau das spießige Paradies, als das sie entworfen worden war. Aber hier passierte so viel. Er wusste es ja aus dem, was er in Elternsprechstunden erfuhr, von Kollegen, aus dem, was Polizisten der Schule mitteilten, nachdem ein Krankenwagen vorgefahren und Blaulicht über die Fassaden gezuckt war, Gewalttaten zwischen Eheleuten, Misshandlungen von Kindern, Vergewaltigungen, Alkohol, Selbstmorde. Aber das zu wissen war keine Erleichterung. Er ließ die Gardine wieder los, tigerte weiter, rückte Bücher, Blumenvasen, Papierstapel zurecht, wusch sich die Hände, kämmte sich, wusste nicht, wohin mit sich. Hätte am liebsten etwas gegen die Wand geschmettert. Er ballte die Faust, aber nein, er würde sie nicht gegen die Wand schlagen. So wie er sich fühlte, bestand die Gefahr, dass er sich dabei alle Knochen brach. Er belauerte das Telefon, wollte jemanden anrufen, die Polizei oder jemand anders, und wollte es auch wieder nicht, weil er sich schämte, ja, schämte dafür, dass er sich hatte benutzen lassen, dass er nicht mehr Widerstand geleistet hatte. Er ging wieder zum Telefon, legte die Hand auf den Hörer, zuckte zurück, als sei der glühend heiß, was er natürlich nicht war, aber das, was passiert war, konnte man niemandem erzählen, weiß Gott nicht. Nein, das würde er als Geheimnis bewahren müssen bis an sein Lebensende, als ein schmutziges, widerliches Geheimnis zwischen ihm und diesem Mann mit dem Red-Butler-Bärtchen. So ein verfluchter Kerl. Als er auf seiner ruhelosen Wanderung am Sofa vorbeikam, war es ein blitzartiger, übermächtiger Impuls, eins der Kissen zu packen und quer durch den Raum zu schleudern, mit aller Gewalt und einem geradezu unmenschlich klingenden Schrei, aus einer Tiefe seiner selbst dringend, von der er nie geahnt hatte, dass es sie gab. Er erschrak über sich und den Laut, der da aus ihm herausgebrochen war. Das Kissen prallte mit einem dumpfen Geräusch gegen das Bücherregal und plumpste von da zu Boden. Simon verharrte, die Hand auf der Brust. Irgendwie hatte ihn der Ausbruch erleichtert, irgendwie aber auch noch mehr verstört. Er musste Ruhe finden. Er dachte an Situationen im Klassenzimmer, in denen er kurz davor gestanden hatte, auszurasten und wie er sich doch immer wieder in Zaum gehalten hatte. Atmen. Ruhig atmen, bis 10 zählen oder bis 30. Die Wut hinausatmen, spüren, dass er sich entfernte von dem Punkt, ab dem es kein Halten mehr gegeben hätte. Was war geschehen? Das Vertrauen, das Vincent in ihn gesetzt hatte, war unbegründet gewesen. Er hatte die CD nicht einmal einen Tag lang schützen können. Mit anderen Worten, nun war es unumgänglich, Vincent anzurufen. Nun, da das, was sein Sohn hatte verhindern wollen, passiert war, war die diesbezügliche Anweisung bestimmt gegenstandslos. Und verdammt nochmal, durchfuhr es Simon, er wollte jetzt endlich wissen, was hier eigentlich gespielt wurde. Er kramte die letzte Postkarte heraus, die ihm Vincent geschickt hatte. Sie zeigte »The Beautiful Landscape of Ovidio, FL«, behauptete der gedruckte Text, wobei das, was auf der Karte abgebildet war, in Simons Auge jede beliebige amerikanische Vorortsiedlung hätte sein können. Irgendwo im Hintergrund hatte Vincent ein Kreuz eingezeichnet, dazu einen Pfeil und »I am here« geschrieben. Aber man sah überhaupt nichts außer Hausdächern, Palmen und Büschen und etwas Blau, das ein See sein mochte, oder auch nicht. Jedenfalls, da war die Telefonnummer. Simon wählte, wartete. Es klingelte. Nach dem vierten Klingeln wurde abgehoben und eine samtene Frauenstimme sagte, »Hello?« »Hello, my name is Simon König. I want to talk to Vincent Merritt, please.« Wer war das? Die Stimme war Simon völlig fremd. Nun ja, vermutlich Vincents Freundin. »I am very sorry«, sagte sie mit hörbarem Bedauern. »Vincent is not here.« »When will he come back?« »I don't know. In fact, I don't know where he is.« Vincent sei auf der Flucht, hatte die seltsame Frau heute in der Schule gesagt. Das widersprach dem zumindest mal nicht. Simon zögerte. »May I know with whom I am talking?« fragte er. »I'm a friend«, sagte die samtene Stimme. »May I tell him something in case he comes back?« Irgendwas stimmte hier nicht. »Yes«, sagte Simon mit wachsendem Unbehagen. »Please tell him to call his father, as soon as possible.« Dann wurde der Impuls, das Gespräch zu beenden, übermächtig. Er sagte nur noch »Thank you« und legte auf. Der Hörer unter seiner Hand war schweißnass. Vincent verschwunden. Auf der Flucht. Tatsächlich. Nun half alles nichts. Er musste Lila anrufen, musste es wenigstens versuchen. Anschließend verbrachte er weitere 10 Minuten am Telefon damit, zu versuchen, Lila Merritts Telefonnummer herauszufinden, ehe die Dame in der Telefonauskunft kapitulierte. Schließlich blieb ihm nichts anderes mehr, als die Visitenkarte hervorzuholen, die ihm die geheimnisvolle Frau in der Schule gegeben hatte. Sirona. Er wählte die Nummer, die unter dem Namen stand. Sie meldete sich sofort. »Ja?« »Hier ist Simon König«, sagte er. »Haben Sie etwas mit dem Überfall zu tun?«
»Welchem Überfall?«
Es klang echt. Simon hatte 30 Jahre Erfahrung damit, zu erkennen, wann Eltern am Telefon logen. Den Gesundheitszustand ihrer Kinder vor wichtigen Klassenarbeiten betreffend beispielsweise.
»Haben Sie die CD noch?«
fügte sie erschrocken hinzu. Ehe ich darauf antworte, entgegnete Simon, will ich wissen, was hier gespielt wird. Einen winzigen Moment lang war es still, dann sagte sie,
wir müssen uns treffen.